Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, du bist wieder mit dabei. Hallo.
Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Tim, ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht's wirklich ziemlich gut. Viel gearbeitet, aber jetzt auch ein bisschen Freizeit endlich nach dem ganzen Stress. Ein bisschen Erholung.
Wie immer viel zu tun. Der Frühling kommt. Das heißt, bei uns ist ja meistens wieder dann viel zu tun. Und wir wollten in dieser Folge einfach mal wieder über Themen sprechen, die wir in den vergangenen Einsätzen hatten. Also vergangene Einsätze und auch andere Sachen, die drumherum so ein bisschen passiert sind. Und das war ganz interessant, weil zufälligerweise, als ich auf dem Rückflug von einem Einsatz war, haben wir vom Hubschrauber aus eine riesige Rauchsäule gesehen. Unser Arzt hat die gesehen. Ich habe mich auf vorne konzentriert und wir hatten aber so auf 3-4 Uhr, das ist also praktisch so hinten rechts vom Heli oder hinten rechts vom Heli, gab es eine riesen Rauchsäule, die war auch ziemlich weit weg. Aber unser Arzt hat die gesehen. Böse Menschen sagen, die hat ja im Flug nichts zu tun. Und dann haben wir gesagt, oh, da fliegen wir mal drauf zu, drehen mal das Heading ein, dass wir schon mal wissen, welche Richtung ist das so ungefähr. Und dann haben wir versucht, über die Karte zu bestimmen, wo das denn sein konnte, weil es eben nicht so nah dran war. Und haben dann der Leitstelle Bescheid gesagt, aber die wusste das schon, dass da ein großer Brand ist. Und dann lande ich an der Station. Und Tim, ich weiß gar nicht mehr, wir haben durch Zufall über irgendwas gesprochen oder telefoniert. Da hatte ich dich angerufen und dann sagtest du zu mir, ach, ich kann gerade nicht, ich bin gerade unterwegs, ich muss Feuer löschen.
Ja, genau. Und
dann haben wir festgestellt, es ist genau der Waldbrand, den wir gesehen haben. Erzähl doch mal, du warst doch da jetzt. Wie fängt es an? Ihr wurdet alarmiert. Wie wurdet ihr denn überhaupt alarmiert?
Die Feuerwehrleitstelle des Kreises hat sich überlegt, verdammt, Waldbrand, schwer zugängliches Gelände, wir brauchen Hilfe aus der Luft, und hat dann die Polizei um Unterstützung gebeten. Und die waren dann relativ schnell pfiffig und haben uns schon mal angerufen, haben gefragt, ihr könnt auch Feuer löschen aus der Luft, könnt ihr auch vorbeikommen. Und dann konnten wir uns schon mal parat machen und dann kam halt der offizielle Weg noch später. Aber ja, mich hat es dann am Freitagnachmittag im Fitnessstudio erwischt, dass auf einmal mein Handy ging und dass dann gesagt wurde, hast du Zeit, es brennt. Ja, und da bei sowas lasse ich mich ja nicht zweimal bitten. Ne? Das ist ja wirklich,
genau.
Das mache ich ja wirklich mit Vorliebe. Und dann waren wir auch zeitig da. Die Feuerwehr hatte den Brand, ehrlich gesagt, schon relativ gut unter Kontrolle. Mhm. Also wir waren noch ein gutes unterstützendes Hilfsmittel. Wir waren jetzt aber echt nicht mehr entscheidend, dass der Brand eingedämmt wurde. Das hatten die vor Ort schon super gemacht. Aber es war halt wirklich unwegsames Gelände. Es gab immer noch kleine Glutnester. Es gab so ein paar kleine Bodenflammen, die sich noch nach vorne gefressen haben. Und da konnten wir dann schon effektiv unterstützen, haben denen mit Sicherheit auch ein paar Stunden Arbeit erspart, aber es war jetzt nicht so kriegsentscheidend, dass wir noch gekommen sind, muss ich fairerweise sagen.
Aber wie läuft das denn ab? Du bist im Fitnessstudio, du kriegst den Anruf, dann packst du all deine Sachen zusammen, düst, ohne Blaulicht, ganz normal zur Polizeistaffel sozusagen. Und wie läuft das denn da ab? Packen die Leute das da schon zusammen? Bist du dann der Erste gewesen, der den Bumpy Bucket einpacken muss? Was passiert denn da erstmal vorher?
Ja, wir sind ja Gott sei Dank vorbereitet und man muss auch sagen, in den letzten Tagen hat es immer mal wieder gebrannt. Wir haben dieses Jahr schon 3 Einsätze jetzt gehabt und schon 5 Waldbrände. Heute, gerade als ich nach Hause gekommen bin, wurde der 6. gemeldet. Und man muss jetzt auch sagen, nehmen wir am 7. April auf, also sogar noch vor der Aero. Und jetzt am 7. April schon so viele Waldbrände ist außergewöhnlich. Aber auch wenn man es nicht so gefühlt hat, der Boden ist, und man kann es einfach so sagen, furztrocken.
Das stimmt.
Da reicht eine unvorsichtig weggeschnipste Kippe, oder bei einem Waldbrand konnte man es dann auch nachvollziehen. Da war es ein Auto, was ein bisschen abseits der Waldwege gefahren ist und einfach trockenes Gras entzündet hat, was dann wirklich zu einem großen Waldbrand geführt hat, der 20.000 Quadratmeter verbrannt hat. Und deswegen schon mal der Appell, bevor wir weitererzählen, verhaltet euch verantwortungsvoll in der Natur. Auch wenn man es nicht denkt, man kann mit ganz kleinen Dingen ganz großen Schaden anrichten. Und was vielleicht auch viele nicht wissen, im Wald ist nicht nur Grillverbot von März bis Oktober, es herrscht auch Rauchverbot in den Wäldern.
Das wusste ich gar nicht. Ich rauche zwar nicht, aber das ist mal interessant.
Ja.
Jetzt denken sich viele, hängt ihr dann euren Bumpy-Bucket schon am Düsseldorfer Flughafen unten dran? Ihr kommt da an, taucht das Ding in den Wasserbassin direkt und es geht los? Oder nee, alles in den Hubschrauber, ihr fliegt hin, dann landet ihr da erstmal, sortiert euch und dann geht's los? Oder wo kriegt ihr das Wasser in dem Fall her?
Stimmt, das war ja die Frage. Ne? Ich habe ja wieder hier so erzieherische Maßnahme gespielt. Ich sollte ja eigentlich erzählen, wie das mit dem Bumpy-Bucket dann läuft, wie wir da hinkommen. Es ist meistens so, dass natürlich ein paar Kollegen schon auf der Dienststelle sind, teilweise die dann halt dieses Verfahren noch nicht fliegen können oder dürfen. Die packen dann aber trotzdem schon mal so ein bisschen zusammen. Man ist ja ein Team und der als Erster ankommt, der guckt dann, ob wirklich alles da ist, schmeißt das auf den Hubschrauber, wo der Lasthaken drauf ist. Im Idealfall steht er schon draußen, ist schon entsprechend betankt. Das regelt man auch alles dann schon auf der Anfahrt, wenn man weiß, okay, der Brand war in Bad Laspe, also Kreis Siegen-Wittgenstein. Da haben wir ungefähr eine halbe Stunde Anflug. Heißt, ungefähr 120 bis 150 Liter werden wir verbraucht haben auf dem Anflug. Was müssen wir nachtanken, um dann vor Ort die perfekte Spritmenge zu haben, um möglichst lange fliegen zu können, aber auch um das Bumpy-Bucket möglichst voll zu machen, weil man natürlich dann von dem Gesamtgewicht limitiert ist. Und wir haben dann alles eingepackt, wie gesagt, und fliegen dann erstmal runter und gucken uns das vor Ort an. Man guckt sich zwar auch die Google-Bilder an, aber gerade was so Fischweiher angeht oder sowas, kleine Teiche, die muss man dann natürlich immer in dem Moment beurteilen, wenn man da unten ankommt. Da kann Google einem ganz falsche Bilder geben. Wie so ein Weiher vor 3 Jahren aussah, das muss nicht unbedingt was mit dem heute zu tun haben. Mhm. Und wir nehmen das ganze Equipment erstmal mit, suchen uns dann unten eine kleine Wiese, bauen das auf und sind, sobald wir da sind, halt auch wirklich in 5 Minuten einsatzbereit. Und es war diesmal auch wieder so, dass es dann hieß, landet erstmal, stellt mal ab, kommt mal zur Feuerwehr, macht eine Einsatzbesprechung. Und das ist so Zeit, die tut einem so weh, weil man sieht es aus dem Wald qualmen, man sieht teilweise Flammen und dann soll man erstmal landen und zu einer Einsatzbesprechung. Das kostet dann wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Und das bügele ich dann meistens ab und sage, nee, wir fangen erstmal an und wenn wir nichts machen, können wir auch nicht helfen. Wenn wir irgendwas machen und wir machen es nicht so ganz richtig, ist genauso wenig schlimm, aber dann wissen wir relativ schnell, wie wir am besten arbeiten.
Das kann ich verstehen. Ne? Da steht der Wald in Flammen und du sollst dann da erst nochmal zur Feuerwehr, musst ja auch noch hingebracht werden. Die steht ja wahrscheinlich nicht da, wo du dann landest. Ne? Mhm. Das heißt, da geht überall Zeit verloren. Und wie fängt man dann da an? Du suchst dir irgendeine Stelle aus, wo du denkst, ach, da brennt es am dollsten oder mit dem Wind. Hat das da irgendwas zu tun oder wie funktioniert das?
Ja, du siehst halt, wo ist die stärkste Rauchentwicklung. Du siehst dann auch natürlich jetzt auch mit der Zeit, wo man mehr Erfahrung hat, wo kommt die Feuerwehr selber hin? Wo hat die Feuerwehr gar keine Chance hinzukommen, weil es vielleicht zu steil ist oder zu unwegsam? Oder weil es irgendwo mittendrin brennt, wo sie nur zu Fuß hinkommen. Ansonsten gibt es ja auch gut die Waldwege, die man dann befahren kann. Dann nehmen wir uns erstmal das vor, wo wir sehen, da ist jetzt offensichtlich es für die Feuerwehr sehr schwer hinzukommen. Dann versuchen wir, die da zu unterstützen. Alternativ, wenn wir da wirklich eine Flammfront sehen, die meistens den Berg hochläuft, dass wir dann uns ein Stück vor der Flammfront was suchen, wo wir dann ja wie so ein Sperrschirm aufbauen von Wasser, wo wir dann einfach versuchen, eine Strecke mit Wasser so nass zu machen, dass wenn die Flammen da ankommen, gar nicht mehr weitergehen können und dann einfach absterben.
Wow. Und vor allem, wir hatten ja telefoniert, ich glaube, es war gegen 3 oder 4 Uhr. Mhm. Und ihr könnt ja auch nur löschen, solange es halt hell ist. Ne? Das heißt, da rennt ja auch die Zeit in dem Fall.
Zeit ist der ultimative Faktor. Ne? Also ich habe mal mit den Schweden gesprochen und die haben gesagt, so ein entstehender Brand in Schweden muss innerhalb der ersten 20 Minuten bekämpft werden, sonst hat man keine Chance. Da muss man aber auch sagen, die bekämpfen den aus der Luft ganz alleine, weil die Feuerwehr vermutlich 12 Stunden braucht, bis sie da teilweise in den Wäldern ist. Die müssen die also sofort bekämpfen. Bei uns ist das Konzept ein bisschen anders. Wir können die Wälder nicht ausmachen, die Brände nicht ausmachen. Unser Job ist es einfach, die Feuerwehr zu unterstützen, dass der Brand sich nicht weiter ausdehnt. Und die nicht nur hinterherlaufen, sondern dass sie, wie man beim Hubschrauber oder beim Luftfahrzeug auch so sagt, be ahead the aircraft, versuchen die auch so ein bisschen vor den Brand zu kommen. Und das ist dann dieses, den Brand unter Kontrolle haben, dass er nicht dahin läuft, wo er will, sondern dass die Feuerwehr den Brand da hält, wo sie sagt, so, und ab hier zurück, machen wir einen kleiner und machen irgendwann aus.
Okay, interessant. Also seid ihr dann, das heißt, ihr seid eigentlich fertig geworden damit und dann wieder heimgedüst am Ende?
Ja, genau. Wir sind aber auch wirklich bis zur Dunkelheit geflogen. Wir haben in Siegen dann am Ende noch getankt. Die sind Gott sei Dank noch ein bisschen länger geblieben, weil wir mit denen gefunkt haben. Haben wirklich bis zum letzten Büchsenlicht haben wir es ausgenutzt. Und im Endeffekt haben wir, lass mich kurz nachrechnen, knapp 20 Tonnen Wasser draufgeworfen. Das hört sich immer besser an, als wenn wir sagen, wir können 800 Liter Wasser mitnehmen. Da hört sich die Gesamtmenge dann schon immer wieder besser an, weil das ist genau das. Viele sagen, hör, was wollt ihr denn mit 800 Liter Wasser in so einem kleinen Bambi-Bucket ausrichten? Aber wenn man dann sagt, ja, wir sind aber 25 Umläufe geflogen mit jeweils 800 Liter und das macht dann einfach mal 20 Tonnen aus, das ist eine andere Hausnummer. Und dann sagen die Leute, ja, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, siehst du mal, interessant. Und dann fliegst du mit noch einem Piloten oder sitzt da noch jemand anders mit drin oder bist du ganz alleine dann im Hubschrauber?
Nee, wir machen es wirklich zu dritt. Wir machen es in unserer Standardbesatzung noch mit Operator hinten auf der Kufe, der auch den Auslöser für dieses Bambi-Bucket hat. Das hat ja unten ein Ventil und irgendeiner muss dann dieses Ventil quasi aufdrücken aus dem Hubschrauber. Das macht der Operator. Ja, und der steht da wirklich so ein bisschen superheldenmäßig draußen auf der Kufe und dirigiert mich so ein bisschen, weil das war auch eine große Herausforderung. Wir haben das im Sonnenuntergang gemacht, gegen die Sonne, weil es anders orografisch und von der Brandentwicklung her nicht anzufliegen war. Dazu hatten wir super dreckiges Wasser, weil wir es aus so einem Fischtümpel entnommen haben. Also ich habe im Endeffekt gegen die Sonne nichts mehr gesehen und bin schon fast nur noch nach Instrumenten geflogen und habe einfach nur auf den Operator vertraut, der draußen auf der Kufe stand, freie Sicht hatte und mir dann gesagt hat, ja, Höhe passt oder steigen, sinken, links, rechts. Das ist dann blindes Vertrauen im Team.
Ja, aber Tümpelwasser ist doch ideal, das löscht dann noch viel besser, da ist dann noch alles Mögliche mit drin, oder? Schlamm.
Ja, genau, da hast du noch Schlamm und alles Mögliche, das ist ein bisschen schwerer dann, schweres Wasser.
Ja, genau.
Aber, ja. Nee, das, ja. Aber da bist du dann auch nicht mehr wirklich wählerisch, da freust du dich, wenn du was findest, was tief genug ist und nah genug dran.
Ja, cool, aber dann hattet ihr ja sozusagen genug Wasser sozusagen da, weil sonst kenne ich es ja nur, die Feuerwehr baut da so ein riesen Becken auf, wo die ständig Wasser reinpumpt. Was natürlich bei so einer Remote-Location, sag ich mal, die weiter weg ist, schwierig ist, weil du ja alles mit dem Fahrzeug wahrscheinlich hin transportieren musst.
Ja, genau. Also wir hatten da wirklich wunderbar den Fischweiher gefunden. Und das war dann von der Flugzeit, haben wir 3-4 Minuten gebraucht für einen Umlauf. Da sind auch schöne Fotos entstanden, weil viele Spotter da waren. Habe ich schon ein paar Bilder bekommen. Die sind echt nicht schlecht. Aber das war schon... Man könnte es gefechtsmäßiges Fliegen nennen. Das war schon sehr, sehr dynamisch, was wir da gemacht haben, aber da zählt dann halt auch nur noch die Zeit, ne?
Das ist richtig. Es ist ja draußen knochentrocken und wir haben ja noch nicht mal Sommer, aber das Gute ist, die Temperaturen sind wenigstens noch nicht so hoch. Das heißt, von der Leistung her müsste es ja eigentlich ganz gut gewesen sein, weil die Triebwerke haben ja, für die, die es nicht so oder sich nicht so damit auskennen, bei warmer Luft einfach viel weniger Leistung. Das heißt, wenn wir 36 Grad im Sommer haben, ist das natürlich ein Riesenunterschied zu jetzt, weiß nicht, was es an dem Tag waren, 10, 15, 20, keine Ahnung. War das doch ein Vorteil, oder?
Ja, es war relativ kalt. Also wir haben so bei 16 Grad angefangen und mit Sonnenuntergang hatten wir am Ende echt nur noch 6 Grad. Toll für die Triebwerke, schlecht für unseren Operator, der draußen stand, aber der hat einen guten Kälteschutz an. Aber es ist wirklich echt eine Leistungsfrage, weil im platten Land kann man relativ easy löschen, aber es ist ja jetzt auch da Siegen-Wittgenstein-Kreis, Bad Laspe, das ist halt echt hügelig. Ne? Und da erstmal das Wasser aus so einer Hinderniskulisse, ich meine, so ein Fischteich, der steht ja auch nicht irgendwo auf einer riesen Lichtung, sondern da sind Bäume drumrum. Das heißt, du musst dir erstmal auch einen Weg nach unten suchen, der relativ steil ist, weil du nur ein paar Meter Platz hast. Und den musst du halt auch wieder senkrecht nach oben gehen. Und Piloten, Hubschrauberpiloten wissen das. Die meiste Leistung braucht so ein Hubschrauber, wenn er stationär nach oben steigt. Es gibt nichts, wo wir mehr Leistung brauchen. Und da mussten wir dann halt auch immer so ein bisschen tricksen, dass man dann halt ein bisschen ins Nicht-Power-Pedal drückt und noch ein bisschen ziehen kann und dann so ein bisschen schieben startet und so. Da wird jeder Trick wird da mitgenommen, mit Absinken noch in eine Lichtung vor einem in die nächste und so, damit man bloß schnell auf eine Geschwindigkeit kommt, dass der Hubschrauber weniger Leistung braucht, um zu steigen. Das war schon tricky.
Ja, also wenn ihr mal in einer Waldlichtung einen drehenden Polizeihubschrauber seht, der dabei aufsteigt, es ist Tim, der das letzte bisschen aus seiner Maschine quetscht,
Ja, wenn man sich
um das
denkt, kann der
Tünnelrohr
Typ
nach
nicht
oben zu kriegen.
geradeaus fliegen, ne? Doch, kann er,
Ja,
aber funktioniert
genau.
gerade nicht so gut mit der Leistung.
Wahnsinn. Na gut, dann habt ihr da echt noch was Gutes getan. Gelöscht. Das war schon, also von der Entfernung her sah es wirklich groß aus, muss man echt sagen. Das war wirklich ordentlich, ja. Wahnsinn. Toll, interessant. Siehst du mal?
Ja, und ich hatte wirklich auch, also bevor wir telefoniert haben, hatte ich halt den Anruf bekommen und hatte geguckt, so Bad Laspe, und dann sehe ich so letzter, wirklich allerletzter Punkt von Nordrhein-Westfalen, so nächste größere Stadt Marburg. Da habe ich schon gedacht, na, Andreas hat Tagesdienst, ob der das schon gesehen hat. Ja, und kurz danach haben wir
Genau.
dann telefoniert, ja.
Und genau da kam ich her aus Marburg von der Klinik. Da hatten wir noch ein kleines Rendezvous mit dem 25er, der kam nämlich fast zeitgleich mit uns an. Da hatten wir aber das Problem, dass wir mit unserem Patienten nicht schnell genug weg konnten, weil das einfach auch ein sehr kritischer Patient war. Und dann mussten die unten an der Klinik parken. Das ist dann immer so ein bisschen undankbar, weil das einfach ein bisschen außerhalb der Klinik liegt. Da muss man schieben, 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 ein ganzes Stückchen, aber wir haben es nicht schneller organisiert gekriegt. Wäre ich mit einer anderen Maschine da gewesen, hätte ich ja alleine wegfliegen können. Aber bei unserer 145 müssen wir ja immer zu zweit drin sitzen. Und wenn natürlich der Hengst mit dem Arzt so mitten in der Übergabe steckt und das eben ein kritischer Patient ist, dann ja, waren wir nicht so schnell. Da mussten die leider unten landen.
Naja.
Ja, es kommt selten vor, dass man sich so an der Klinik trifft, aber es kommt halt einfach vor, ne, wenn es beide dann irgendwie versuchen, oben aus hier die Pets zu schaffen. So ist das dann eben. Aber wir haben im Moment auch, also ich war bei so vielen Reit- und ich habe immer so das Gefühl, Reitunfälle sind mein Spezialgebiet. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich zu Reitunfällen fliege. Es ist wirklich unfassbar oft. Und da kommen wir nämlich genau zum Thema, was ich gerne mal ansprechen würde. Und zwar, ich werde super oft gefragt, ob so ein Einweiser am Boden sinnvoll ist. Weil oft kriege ich ja aus der Luft schon gesagt, pass mal auf, wir sollen auf diese Kreuzung gehen oder auf das Feld oder hierhin, weil die Feuerwehr oder irgendeiner am Boden sich darüber schon versucht hat, Gedanken darüber zu machen, wo der Hubschrauber am besten hinpasst. Und dann kommst du hin und dann merkst du aber nach, warte mal, auf der Kreuzung schwierig, weil da steht noch das ein oder andere Straßenschild irgendwie an der Seite. Das wird alles ein bisschen zu eng mit dem Ganzen. Vor allem, wenn das Ding noch eine Insel in der Mitte irgendwie hat, wo auch noch ein Schild steht, irgendwie ein großer Wegweiser. Und dann gehst du irgendwie auf die Nähe von irgendeinem Feld und dann kommt da schnell einer angerannt, wo wir denken, oh je, was hat der vor? Und versucht uns da irgendwie einzuwinken. Und ich versuche dann immer freundlich zu erklären, dass so ein Einweiser, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tim, du kannst ja noch was dazu sagen, aber dass mir so ein Einweiser ehrlich gesagt gar nicht so viel hilft. Es sei denn, der kennt sich wirklich mit Hubschraubern aus und weiß auch, was für einen Hubschrauber wichtig ist. Aber wie viel Fuß ich jetzt noch oder wie hoch ich jetzt noch über der Erde bin und dass ich da jetzt bitte landen soll, das entscheide ja ich und das sehe ich ja auch im Hubschrauber. Ich gucke ja auch raus. Das ist ja wie, wenn man einparkt beim Auto. Da hilft es mir ehrlich gesagt nichts. Da lege ich jetzt gar nicht so großen Wert drauf. Wie ist das bei dir? Brauchst du da gerne jemanden oder sagst du, nee, muss ja sowieso selber rausgucken und hafte ja für alles, was ich da mache.
Genau, das ist das halt, ne? Also das kann ja alles lieb und nett gemeint sein und man weiß ja noch nicht mal, ob diese Person sich auch auskennt. Selbst wenn sie sich auskennt, kennt man sie ja in dem Moment nicht persönlich. Und
Genau.
das ist jetzt, hört sich vielleicht böse an, aber man kann in diesem Moment als verantwortlicher Pilot dieser Person erstmal nicht vertrauen. Man muss, weil die übersieht vielleicht was, ne? Und dafür sind wir ja auch mit mehreren Mann im Hubschrauber, jeder guckt da raus und da kann man miteinander sprechen. Und das ist genau das. Also ich würde halt so einem Einweiser tendenziell, mit dem ich vorher nicht kommuniziert habe, auch nicht wirklich vertrauen.
So ist es nämlich eben, weil letztendlich haften wir, dann der unten am Boden kennt sich nicht aus, der denkt sich, ach, das sieht ganz gut aus, die Stelle, ich wink den einfach mal runter und dann geht irgendwas schief und sagt dann hinterher, ja, konnte ich ja nicht wissen, ne? Und letztendlich bin ich ja dann trotzdem als Pilot dann eben mit dran. Aber ja, und genau das ist das Thema, wir kennen die Leute nicht, die uns einweisen und das versuche ich dann auch immer lieb und nett zu erklären, dass es wirklich lieb gedacht ist und lieb gemacht ist dann manchmal eben auch. Aber ja, uns dann letztendlich nicht aus der Verantwortung rausnimmt und dass der eben auch schief gehen kann, weil man sich eben damit nicht auskennt und weil man sich denkt, ach ja, komm, das geht schon irgendwie und dann steht die Maschine zu schief oder sinkt dann doch ein, weil sie Räder hat. Ne? Es gibt ja auch noch, aber im Moment ist der Boden so trocken, da stehen die überall sehr stabil. Und oder man doch eben ganz woanders landet.
Ja. Ja, genau das Gleiche hatte ich auch, wie du gesagt hast. Das war genau das. Wir hatten auch einen Primäreinsatz in der Nacht, als ich jetzt letztens für die Johanniter wieder geflogen bin. Und auch ein Einweiser, die haben sich tolle Gedanken gemacht, die haben eine tolle Landestelle ausgeleuchtet, die war aber einfach zu schräg. Die hatte eine Seitenneigung und dann bin ich da erst gelandet, habe gemerkt, nee Leute, das wird nichts, fühle ich mich nicht wohl mit und habe mir dann auf dem gleichen Riesenfeld halt eine andere Ecke gesucht, wo die halt gedacht haben, das wäre mir vielleicht zu nah an den Bäumen, an der Hinderniskulisse dran, aber wenn man einmal am Boden ist, kann man sich ja schon eine relativ kleine Ecke suchen und dann nimmt man lieber was, was wirklich eben ist und vielleicht ein bisschen näher an den Bäumen dran als mitten auf dem Feld, aber halt entsprechende Querneigung hat.
Ja, weil, das müssen wir wahrscheinlich auch nochmal erklären, der Hubschrauber kann halt auch nicht bis zu allen Schräglagen schräg landen, weil wir haben da drin, jetzt nehmen wir mal die H145 zum Beispiel, die hat das ja, die anderen haben das nicht, die haben da drin einen Mastmoment eingebaut. Das heißt, da ist ein Sensor drin und der misst, wie stark sich dieser rote Mast oben biegt. Ja, also das heißt, wenn wir den Hubschrauber schräg absetzen, müssen wir die Maschine noch ausbalancieren auf der Kufe, die schon am Boden ist und die andere, die ist eben noch in der Luft. Und dann muss man da so ein bisschen gegenhalten. Das heißt, wenn die Maschine auf der rechten Kufe steht und die will nach links abkippen, muss ich mit dem Stick ziemlich weit nach rechts gehen und die Maschine so ein bisschen gegen den Hand drücken. Und dabei biegt sich dieser Rotormast minimalst, aber er biegt sich. Und wenn ich das übertreibe, dann komme ich da in ein Limit rein, dass der Hubschrauber dann eben am Boden bleiben muss. Und das ist dann das große Problem. Dann habe ich die Maschine erstmal richtig schön kaputt gemacht. Die fliegt nämlich dann nirgendwo mehr hin. Und das geht relativ fix. Da sind wir mit einem 10 Grad, also es hängt jetzt davon ab, in welche Richtung man das macht. Da gibt es verschiedene Gradzahlen eben, jeweils wie man Hubschrauber absetzt. Aber wenn man mal als Faustformel 10 Grad ungefähr nimmt, dann ist man ganz gut mit dabei und alles, was drüber ist, funktioniert halt einfach leider nicht. Ja. Da braucht man was anderes.
Ja.
So ist es. Ich hatte aber auch, oder wolltest du noch was dazu sagen zum Mastmoment?
Nee, hast du gut erklärt.
Achso, das wollte ich jetzt gar nicht. Danke. Nee, ich hatte nämlich neulich auch wieder jemand, eine Feuerwehr. Wir hatten Einsatz in Bayern unten, auch nachts. Es war stockduster. Es war wirklich, ich hatte an dem Tag auch gerade in meiner Story was dazu erzählt zum Thema Nachtsichtgeräte und dass die eben auch Mondlicht gerne haben möchten, weil es sind ja eigentlich nur Restlichtverstärker. Das heißt, mit Mondlicht funktionieren die besser als ohne. Und wir hatten echt eine Nacht, die war so dunkel, die war einfach stockduster. Und wie es halt einfach so ist, genau im Stockdusteren hatten wir irgendwo in irgendeinem Wald, in irgendeinem kleinen Tal drin sozusagen, wirklich von allen Seiten zulaufend in das Tal runter, hatten wir einen Reitunfall mal wieder. Und dann hat die Feuerwehr das auch ausgeleuchtet. Und wenn du unten gestanden hast, hast du gedacht, hey, die Feuerwehr, Riesenlicht, der muss uns doch hier alles sehen, das ist doch alles hell. Und von oben hast du eigentlich nur 3-4 kleine Scheinwerfer gesehen, wo du denkst so, das ist jetzt euer Licht, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es war halt einfach duster und es war auch keine große Fläche, weil es war ein Zaun, ein Graben, ein Baum, irgendein Acker, was du nicht erkennen konntest, was da noch war. Und dann hat eben einer unten gesagt, ja, stellt euch doch da und da hin. Und dann haben wir gesagt, Entschuldigung, ich kann es von oben nicht erkennen. Ja, also ich konnte zwar durch meine Nachtsichtgeräte dann durchgucken, aber ich konnte halt einfach nicht sehen, welche Position meint er denn, ja. Und dann haben wir ihn mal gebeten, sich dort hinzustellen, wo er denn meint, wo wir da landen sollen. Und also ich sagte, ohne Nachtsichtgeräte war nicht möglich. Wäre einfach nur dunkel gewesen, weil du nicht mal den Feuerwehrmann in der beleuchteten Fläche gesehen hast. Und dann mit den Nachtsichtgeräten haben wir dann verstanden, was wir wollten. Das ist dann so ein Moment, das hilft mir dann wieder, wo man einfach sagt, stellt euch doch mal oder stellt sich doch mal eine Person dahin, wo, dass ihr uns besser beschreiben könnt, dass wir sehen, wo wollt ihr uns denn hinhaben, was glaubt ihr, was ist der Punkt mit der größten Hindernisfreiheit sozusagen. Ja, in dem Fall wäre der Acker auch super gewesen, aber wir haben uns dann trotzdem für den Weg entschieden, weil es halt einfach mit der Rolltrage einfacher ist, wenn wir einen Asphaltweg haben. Das ging sich dann eigentlich auch ganz gut aus, aber das sind so Sachen wieder, da hilft es einem. Und dann kommt ja auch immer gerne die Frage, wollt ihr Licht haben oder wollt ihr alles aushaben? Und das kann die Feuerwehr einem nie recht machen, weil der eine Pilot fliegt lieber mit Nachtsichtgerät an, der andere lieber mit Beleuchtung und ohne Nachtsichtgerät. Der eine will Blaulicht anhaben, der andere aus. Also ich will immer Licht und Blaulicht. Mir ist, je mehr hell, desto besser. Ich finde es immer besser. Ich glaube, Tim, du weniger, oder?
Ja, genau. Ich bin da im Team alles aus.
Ja, genau. Deswegen, man kann es keinem Piloten recht machen. Es geht einfach nicht, ja. So ist das mit den Nachtsichtgeräten.
Ja, aber es ist.
Tim, was hast du in letzter Zeit? Ach so, Entschuldigung.
Nee, sag ruhig.
Ach so, nee, ich wollte noch sagen, jetzt außer dem Feuerlöschen, gab es bei dir bei der Polizei, gab es doch auch noch was in letzter Zeit, was sehr Spannendes, was du erzählen wolltest.
Ja, das war wirklich super spannend. Ich hatte die Ehre, in einem anderen Bundesland den neuen Hubschrauber mit einzuführen im Prinzip. Und zwar das Bundesland Sachsen hat seit kurzem seine erste neue H145 D3, so wirklich das gerade frisch vom Band gelaufene neueste Modell, hat noch diesen Neuwagengeruch gehabt. Und ich habe mich ja immer gefragt, wie kann das sein, dass die einfach jetzt doppelt so viel für ihren Hubschrauber zahlen, als wir damals gezahlt haben? Unsere H145 ist jetzt wirklich schon 9 Jahre alt. Und ich habe jetzt gesehen, was da mittlerweile so alles verbaut ist, verbaut werden kann. Ich glaube, Sachsen hat einfach überall ein Kreuz gemacht bei Zusatzausstattung, wirklich überall, außer bei getönten Scheiben hinten. Aber ansonsten haben die alles. Also da sind Spielereien bei, ob
Was
man die
heißt
mal
denn alles,
braucht.
genau? Was
Ja.
heißt denn alles?
Also
Massagesitze.
gut, das gibt es ja in Hubschrauber nie. Also ich glaube, du kannst, egal wie teuer ein Hubschrauber wird, die Sitze werden nie bequem. Zumindest nicht
Ja,
bei Airbus.
genau. Ja.
Crash-Sicherheit groß geschrieben, okay, alles fein. Aber wenn ich mal vorne anfange, nach vorne haben sie kein Wetterradar, sondern so eine Neuentwicklung, und zwar eine Infrarotkamera und eine Sphere-Sensorkamera, die nach vorne schaut. Das ist alles so Richtung Infrarottechnik, Mikrowellentechnik. Das heißt, ich sehe gar nicht das wirkliche visuelle Bild, sondern ich kann durch, ja, ansatzweise Wolken durchgucken. Also ich kann durch Feuchtigkeit durchgucken und kann sehen, vielleicht, was dahinter ist. Also es macht mir das Fliegen bei schlechtem Wetter viel, viel einfacher, indem ich mir dieses Bild, was mir diese Kamera nach vorne liefert, zeige. Ich habe dann darunter mittlerweile 3 Landelichter. Ein Fixed Landing Light, also das Unvorstellbare, und dann aber auch 2 Movable Landing Lights, die der Pilot und der Co-Pilot oder HEMS-TC sich dann, können die unabhängig voneinander bewegen oder die auch koppeln bei einer Landung. Die haben unter der Zelle haben die Downward Lights, also wirklich intensive Lichter, die nach unten abstrahlen, falls ich irgendwann mal eine Winch Operation bei Nacht habe, dass ich alles unter mir ausleuchten kann.
Wo sind die? An welcher Stelle vom Hubschrauber?
Die sind wirklich zentral und dann auf Höhe der mittleren Kufe, der Trittkufe,
Okay, alles klar.
nach
Ja,
unten
nur eine
gerichtet.
Vorstellung für mich. Alles klar.
Ja.
Okay,
Ich
mitten
werde auch
drunter
noch,
also, ja.
ich habe von allen Bilder gemacht, die werde ich auch mal bei unserem Kanal dann online stellen, wer die mal sehen will. Die sind wirklich interessant. Die haben dann auch für Außenlandung im Tailboom, also im Heckausleger, 2 Scheinwerfer, die auch nach vorne unter den Hubschrauber leuchten, die bei einer Außenlandung das Licht so ein bisschen vor mir und unter mir haben, dass man da auch besser gucken kann. Die haben die ganz normale Heckkamera, die wir alle haben, die auch hinten am Fenestron sitzt und nach vorne zeigt. Die haben aber auch unter den hinteren Türen und hinter den Schwenktüren haben die auch eine Kamera, die nach hinten guckt. Dann gibt es ja ein neues Helionics-System. Das haben die natürlich auch drin, das neueste Helionics-System. Das ist im Prinzip Windows 4000. Das Betriebssystem, da sind auch so viele tolle kleine Gimmicks drin. Also man kann zum Beispiel seine Außenlast über diese Kameras beobachten und sich in diesem Kamerabild anzeigen lassen, wie schwer diese Außenlast denn ist und wie viel das insgesamte Hubschraubergewicht ist damit. Also so ganz kleine Spielereien, die einem das Leben als Pilot oder als Crew viel einfacher machen. Also wirklich, ich bin total begeistert von der Sinnhaftigkeit dieser Weiterentwicklung. Auch dieses Kreuz, was man sieht von der hinteren Kamera, wenn man, dann sieht man den Hubschrauber, die Zelle und darunter. Und da gibt es ein Kreuz, was einem genau den Mittelpunkt vom Hubschrauber zeigt, wenn man aufsetzt. Das ist für Außenlastfliegerei total toll. Wenn ich eine Außenlast absetzen will, sehe ich über dieses Kreuz, wo die am Boden aufkommen wird. Und genauso, wenn ich die Außenlast abhebe, sehe ich genau den Punkt, wo ich über der Last, genau über der Last bin, dass ich einfach nur anheben muss und sie ist kerzengerade unter mir. Das sind so ganz kleine Spielereien, die es dem Piloten viel, viel einfacher machen.
Ja, da kann das in nächster Zeit jeder machen, weil wenn du das Ding irgendwann mit, mit dem iPad fliegen kannst, wo sie auch dran arbeiten und du hast das Kreuz, ja, zack, 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 wofür denn noch Außenlastausbildung, ne?
Ja, es wird wirklich viel einfacher. Es wird wirklich viel, viel einfacher. Es ist irre. Und also das allergrößte Gimmick, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin, die haben flexible Bildschirme in den Türen, in den Schiebetüren hinten verbaut, an der Kante, wo sich Leute, die hinten, zum Beispiel so ein Windenoperator, der hinten an der Tür steht, sich gleichzeitig alle Kamerabilder, die dieser Hubschrauber hat, von allen Kameras anzeigen lassen kann. Auf Hand, auf Touch. Das ist der Hammer. Also wirklich, da, wenn du das siehst, da fällst du vom Glauben ab und dann weißt du auch, warum das Ding auf einmal so teuer ist.
Krass. Wahnsinn. Ja, sehr interessant. Also, aber ich wollte es gerade nochmal zu dem einen Thema sagen, mit dem Fliegen, mit dem iPad. Ich meine, bei Robinson ist es so, das ist noch nicht kaufbar, aber es ist in der Entwicklungsphase. Die sind jetzt so weit, dass sie sagen, du drückst einen Knopf, dann läuft der Hubschrauber und du drückst einen zweiten und dann geht er in Schwebeflug und dann steht er da wie eine Drohne. Peng. Ja. Und dann hast du einfach nur noch einen Joystick und du drückst nach vorne und dann fliegt er nach vorne und dann macht er nach links. Also es ist wie eine Drohne demnächst, ja. So wird das dann bei Airbus irgendwann auch kommen.
Ja, Airbus ist Wahnsinn. Ja auch schon auf einem guten Weg. Also die haben ja auch das den Automated Takeoff. Ja. Ja, den habe ich ja da auch mal, bin ich halt auch jetzt eingewiesen. Das ist auch schon irre. Also man drückt einfach kurz den Knopf, erst geht der Hubschrauber in Schwebeflug, dann geht der Hubschrauber automatisch in dieses Abflugprofil, was wir schon mal vorgestellt haben, hoch und rückwärts. Und wenn einfach vor einer bestimmten eingestellten Höhe ein Triebwerk ausfallen sollte, geht er selber wieder zur Landung. Und du machst einfach nichts, außer das zu beobachten. Das ist schon stark. Also das ist schon ganz nah am autarken Fliegen. Also wirklich brauchen, tun die uns da im Cockpit eigentlich nicht mehr, wenn die das zu Ende programmieren.
Tja, aber wie ist das, wenn du zum Take-off-Decision-Point kommst, alle Triebwerke laufen, fliegt er dann weiter oder wartet er dann, bis du deinen Input als Pilot gibst? Oder geht er dann auf irgendeinen vorprogrammierten Strecke, weil du sagst, ich will nach da hinfliegen?
Nee, dafür sind wir noch gut. Also wir müssen dann noch, wir müssen das nicht selber machen. Wir drücken dann wieder einen anderen Knopf und dann startet er. Nein, er würde bis in die Unendlosigkeit rückwärts, aufwärts steigen. Man muss dann schon dasselbe initiieren, dass er dann in den Startmodus geht im Prinzip.
Ah, okay. Alles klar, verstehe. Wahnsinn, interessant. Und das heißt, die fliegen damit schon oder gibt es da erst eine Maschine und die kriegen das jetzt erstmal alles gezeigt und beigebracht? Der Rest wird noch abgeholt.
Ja, genau, es ist wie immer. Ne? Sehr, sehr neuer Hubschrauber, dann passt hier der Stecker nicht und hier dieses Zusatzanbauteil funktioniert noch nicht und die Kameras sind noch nicht richtig. Also die externen Kameras, die Wärmebildkameras. Also die kriegen das jetzt so nach und nach alles geliefert. Und müssen jetzt gucken, dass sie das halt auch alles final zugelassen kriegen. Und ich gehe mal davon aus, dass die im Sommer dann so weit sind, dass sie mit der Maschine einsatzklar sind.
Krass. Ja, das sind ganz neue Möglichkeiten. Also was mich am meisten fasziniert, die Bildschirme habe ich noch nicht gesehen, Tim, aber dieses, ich kann durch Wolken gucken. Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Ich meine, das ist natürlich auch wieder ein Riesenthema, wenn natürlich, solange das Ding funktioniert, ist alles super. Wenn es dann ausfällt und du bist in diesem Schlamassel drin, dann bist du direkt IMC, also direkt fliegt man dann Instrumentenflug. Aber das ist natürlich riesig. Ja, mit den unseren Nachtsichtgeräten geht es ja so ein bisschen. Da merkt man ja relativ spät, dass man eigentlich schon in echt schlechtem Wetter unterwegs ist, was ohne Brille eigentlich gar nicht mehr geht. Aber das ist ja dann scheinbar nochmal ganz ordentlich was obendrauf, ne?
Ja, das Wetter war leider viel, viel zu gut, um das mal austesten zu können. bin ich gespannt. Die Sachsen waren zufrieden mit mir. Ich darf nochmal wiederkommen, haben sie zumindest gesagt. Ich werde davon auf jeden Fall Gebrauch machen. Und vielleicht kann ich dann noch mal ein bisschen mehr zu Schlechtwettereinweisung sagen.
Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil ob das auch vielleicht so ein Thema ist, wo wir in Zukunft sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das kriegen würden oder ob das nur eine Polizei kriegt. Weißt du das?
Boah, ne, das kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt wieder Rüstungsgut ist oder so. Ich könnte es mir vorstellen, dass so ein Sphere-Sensor schon wieder ein bisschen reglementiert ist, wer das benutzen darf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dadurch, dass es ja für die Flugsicherheit ist, dass das auf jeden Fall für den Rettungsdienst auch freigegeben wird.
Es muss ja auch bezahlbar sein, ne? Das ist ja keine Ahnung, was das Ding kostet.
Das ist die andere Sache. Ich glaube, das ist alles unfassbar teuer. Und ich habe auch schon bei uns gefragt, weil ich habe so ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, können wir das oder dieses nicht nachrüsten, wo direkt gesagt wurde, ich kann mal nachfragen, aber ich gehe davon aus, dass das bei unserer Maschine gar nicht mehr möglich ist. Also das ist halt, ne, du kannst aus dem Golf 1 auch kein Golf 7 machen. Der ist dann auch irgendwann limitiert in den Möglichkeiten, was man da noch an Retrofit reinbringt. Und irgendwann sagt man, nee, dann kannst du dir lieber eine neue Karre kaufen, weil ich müsste jetzt so viel da rein und umbauen. Und ob das dann am Ende so funktioniert, wie es soll, kann ja auch keiner sagen.
Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, weißt du, wenn es einfach 1 Million oder 2 Millionen extra kostet, dann muss man das halt einfach umrechnen, wirtschaftlich in einem zivilen Unternehmen und sagen, hey, weißt du, wie viele Piloten wir dafür auf Instrumentenflug bringen können? Dann fliegen wir lieber gleich Instrumentenflug, fertig, bumm, aus. Das ist die Rechnung, die dahinter steht daneben. Ja. Also wir reden hier wahrscheinlich nicht von 100.000 Euro und auch nicht von 250.000 Euro. Oder nee. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr kostet. Ne?
Ja. Also
Hubschrauber ist alles teuer.
Wenn man die Preise kennt, die da so teilweise aufgerufen werden für Ersatzteile, die man im Baumarkt gefühlt für einen Fünfer kriegt. Also ich glaube, es gibt gar nichts Dreistelliges bei Airbus.
Doch, du kriegst für 800 Euro den Verbandskasten. Der übrigens wie im Auto ist der gleiche.
Ja, alles klar. Ja, verstehe.
So. Und du kannst für, ich weiß nicht, ob sich der Preis geändert hat, der ist schon viele Jahre alt, vielleicht ist es teurer geworden. Es gibt, du kannst in deiner Maschine so ein Häkchen einbauen lassen, den kannst du so einklappen und klappst ihn wieder aus, da kannst du deine Jacke dran hängen, der kostet 600 Euro, damals jedenfalls. Einhaken für eine Jacke.
Ja, das ist aber, ne? Ja, das ist schon wieder ein schönes Beispiel, ja. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was dann was kostet, was auch wirklich was bringt.
Ja, der Jackenhaken für den Operator, weißt du, dann kann er sich in seinen Sitz kuscheln. Da hinten hat er die Jacke direkt daneben. Mhm. Ach, Wahnsinn. Ja, es ist also, Fliegerei ist leider einfach unfassbar teuer. Und deswegen bin ich auch immer mal froh, wenn ich auf der einen Seite hier oder da so eine Abkürzung nehmen kann, irgendwie fliegerisch, weil ich mir einfach denke, wow, was das alles kostet. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir müssen das halt alles auch wieder reinholen. Das heißt, diese Ausschreibungen von Stationen sind halt nur sinnvoll, wenn die über, ich sag mal, Minimum 10, eher besser 20, 30 Jahre geben, weil man dann halt einfach, ja, so einen Hubschrauber auch abbezahlen muss. Wenn die halt nur über 4 Jahre geht, da lohnt es sich nicht, eine Maschine für sehr viele Millionen hinzustellen, weil man die in der Zeit einfach nicht raus hat und dann hinterher aber nicht weiß, wie geht's mit der Station weiter? Behalten wir die? Bekommt den anderer Betreiber? Ja. Und das ist einfach so viel Geld, mit dem man da kalkulieren muss. Das ist Wahnsinn.
Ja, und wenn man sich dann überlegt, wie man mit solchen Stationen dann haushalten kann, ne? Also man muss sich ja wirklich mit einem ganz spitzen Bleistift ausrechnen, was ich denn jetzt pro Flugminute in Rechnung stellen muss, damit ich halt. Du musst den Hubschrauber ja nicht nur anschaffen. Du musst ja eine Infrastruktur schaffen, also eine Station bauen im allerschlimmsten Fall, wenn es da keine gibt. Du musst dein Personal finden, eventuell noch weiter ausbilden, aber auch jährlich weiterbilden, weil diese Fortbildungen ja auch verpflichtend sind in gewissen Abständen. Wenn du zu Einsätzen gerufen wirst und auf dem Weg abbestellt wirst, kannst du die nicht in Rechnung stellen. Das heißt, diese Flugzeiten fallen dir auch selber zur Last. Die müssen dann bei den anderen mit abgerechnet werden. Ferryflüge, wenn du mal von A nach B irgendwo musst, um irgendwelche Wartungsmaßnahmen tätigen zu lassen oder so, die bezahlt dir auch keiner. Also es ist halt nicht immer nur das, ist irgendwie wie bei so einem Makler, ne? alle beschweren sich immer über die hohen Maklerkotagen, aber die zeigen halt 100 Leuten irgendwelche Wohnungen und 99 bezahlen halt gar nichts dafür. Und der, der es dann kauft, der ist halt der Doofe, der muss dann für alle mitbezahlen. Aber ansonsten arbeitet der Makler halt auch 99 Mal umsonst.
Ja, ja. Ja, du hast das eben schön erklärt. Genauso ist es. Also es ist wirklich, du hast so viele Kosten an der Backe und was ein so ein Pilot, an dich jetzt anfällt, an Gehalt kostet, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem an dem Thema, aber allein diese Weiterbildung, die Checkflüge, die er jedes Jahr machen muss, ne, im Simulator, die ganzen Fortbildungen, die Maschine. Und du weißt ja nicht, wenn es jetzt eine neue Station zum Beispiel ist, wie viele Einsätze erwarten mich denn ja, im Jahr? Das sind ja mal mehr, mal weniger. Das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Also von daher, das ist schon, da muss man wirklich viel jonglieren. Und ich werde auch oft gefragt, mal nachts fliegt ihr doch immer zu zweit. Sage ich, nein, nein, nein. Wir fliegen alleine. Einmal, wenn es mir Spaß macht, aber das ist nicht der ausschlaggebende Grund, sondern eben, weil man einfach sagt, der zweite Pilot muss ja auch in der Ausschreibung mit drin sein, damit er auch nicht bezahlt wird. Sonst wird der zweite Pilot gar nicht bezahlt. Das heißt, es ist ja so, dass ich dann allein nur, wenn ich eine Station habe, wo nachts einer fliegt und ich sage, jetzt möchte ich nachts aber immer zwei haben, brauche ich schon mal im 2,5 Piloten mehr für diesen Hubschrauber im Monat, weil dann natürlich ein Pilot nicht 30 Tage im Monat fliegen kann, ja, sondern sind immer mindestens zwei im Wechsel. Dann macht man natürlich der ein oder andere Urlaub, dann kommen die Fortbildung, Checkflüge dazu, wo er auch nicht da ist. Also habe ich 3,5 Leute, die ich für nachts brauche, statt einem. Wenn ich sage, ich will zu zweit fliegen. Es ist also ein unglaublicher großer Kostenblock mehr und wenn der nicht mitgetragen wird, weil es in der Ausschreibung gar nicht Bestandteil war, dann fliegt man nachts alleine. Ne? Dann ist es eben nicht normal, dass man eben mit zwei fliegt, aber ich bin es gewohnt, nachts alleine zu fliegen. Tim, du bist gewohnt, immer zu zweit zu fliegen. Ne? So hat so jeder seins eigentlich, kann man sagen.
Ja, wir gönnen uns den Luxus, aber naja, es ist ja auch so ein ich möchte jetzt nicht sagen, so ein Hems ist nur eine halbe Person im Cockpit, aber es ist halt schon ein halber Pilot. Also eigentlich ist es positiv gemeint, es ist halt schon eine große Unterstützung. Man ist ja nicht ganz, ganz alleine. Man hat ja schon jemanden neben einem, der einem zuarbeitet ganz und einen unterstützt. Das ist schon eine große Hilfe. Ich glaube, wenn man da wirklich ganz alleine vorne sitzen würde, wäre das schon eine ganz harte Nummer nachts wirklich komplett, auch mit den Außenlandungen off-field. Das so ganz alleine wäre eine richtig krasse Nummer. Aber so ist es noch relativ angenehm. Das man hat halt nicht diesen 100% Backup.
Richtig. Ne, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen Technical Crew Member dabei haben, dass die auch so weit ausgebildet sind, dass die auch eben uns entlasten, sei es jetzt eine Frequenz eindrehen, rausgucken, Checklisten lesen, was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten im Cockpit außer Fliegen. Das ist gerade in den Nachtlandungen wirklich eine Riesenerleichterung. Und ja, die sind wichtig. Dafür sind sie auch wichtig. Und wir dürfen auch nachts nur mit einem Technical Crew Member vorne fliegen. Also tagsüber dürfen wir ja alleine auch mal fliegen. Jedenfalls nicht in den Einsatz, sondern wenn wir irgendwie nochmal zwischendurch tanken gehen, während die im Krankenhaus sind oder was weiß ich. Aber nachts muss der Technical Crew Member vorne immer mit dabei sein. Eben aus dem Grund, wenn wir irgendwo hingehen, dass man eben noch sieht, wo man hinlandet. Weil ich kann von meiner Position aus nicht alles sehen. Ich habe viele tote Winkel, die ich nicht überblicken kann. Und da bin ich froh, einmal für den Technical Crew Member oder wenn hinten der Arzt nochmal nach links oder nach rechts gucken kann und der dann nochmal hinten rausguckt und sagt, ja, da steht ein Baum. Da sollten wir jetzt nicht näher in die Richtung. Und auf der anderen Seite steht übrigens auch einer. Okay, alles klar. Dann bleiben wir hier an der Stelle und gehen nur noch senkrecht runter, ja. So, also da bin ich wirklich froh drum. Aber das ist nicht selbstverständlich, weil ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt in Frankreich, wobei ich nicht weiß, ob die das jetzt geändert haben. Eigentlich müssen sie das geändert haben, weil jetzt müssen ja alle Technical Crew Member in den Simulator. Das heißt, spätestens jetzt muss der Technical Crew Member im Simulator ja eigentlich was machen. Und in Frankreich haben die immer versucht, dass die Technical Crew Member da bloß nichts anfassen im Cockpit. Da muss ich mich mal schlau machen, wie das da mittlerweile läuft. Eigentlich müssten sie das geändert haben, weil was sollen die sonst mit dem Simulator, ja? Das war aber riesig. Wir waren ja mit denen im Simulator und wir haben das ja vorher sehr trocken gemacht. Trockenübungen im Cockpit, jetzt waren wir richtig im Simulator mit denen und das war riesig. Das hat die so viel weitergebracht. Richtig, richtig gut. Wirklich, muss man echt sagen. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Alle hatten so einen Aha-Effekt, so boah, okay. Ne? Und alle Piloten müssen ja jetzt auch in Sim. mit dem Technical Crewmember zusammen. Also das war schon, muss ich sagen, das bringt die sehr, sehr weit nach vorne. Da machen alle einen Riesensprung. Also bin ich froh drum, dass dieses Gesetz gekommen ist. Das kann man mal sagen, da haben sie was Gutes gemacht, weil es wirklich hilft, dass die da wirklich hingehen. Ja.
Was habt ihr da trainiert? Habt ihr da ausschließlich Notverfahren trainiert oder auch Normalverfahren?
Wir haben Normalverfahren. Wir haben erstmal mit denen Checkliste gemacht, Anlassverfahren und auch abheben, starten, Platzrunde fliegen, das Normalverfahren sozusagen. Erstmal die normalen Checklisten, alles nochmal durch. Naja, und wie es halt so ist, spätestens wenn man die erste oder zweite Platzrunde geflogen ist, geht die Kiste halt kaputt. Ne? Mhm. Auf einmal fährt sich das Fahrwerk nicht aus, zum Beispiel wenn man jetzt 155 mal nimmt. Oder es brennt, oder es geht irgendeine Öllampe an, oder. Es gibt ja in so einer Maschine unfassbar viele Möglichkeiten. Und dann ging es eben drum, okay, peng, wir haben ein Problem. Was machen wir? Ja, Checklist, okay. Emergency-Checklist auspacken, was gehen wir durch? Auch da, dass sie das richtige Notmanöver nehmen. Ne? Sei es jetzt beim Fahrwerkausfahren, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, was man da angezeigt bekommen hat, wo man dann die jeweils richtige Checkliste vorlesen muss. Und ja, dann gucken, abarbeiten, okay, so. Oder das Triebwerk fällt aus, beide Triebwerke fallen aus, man ist mit denen auch mal wirklich autorotiert, das hat man mit denen ja sonst auch nie gemacht. Wir machen das ja im Simulator, aber ohne Simulatoren machst du es ja in Wirklichkeit nicht. Hm. Und also auch das war so, okay, vergiss die Checkliste einfach, mach nur, was ich dir sage. Chat was hier, die ist da, zack, Fahrwerk raus, runter und so. Und dann haben wir dann mit denen eine Session gemacht von 2,5 Stunden, wo wir das alles mal durchgegangen sind. Und das machen wir jetzt, ja, mit allen durch. Also war schon cool. Hat mir auch als Trainer Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
Sehr cool.
Ja. Was wolltest du sagen, Tim?
Nee, ich wollte nur noch sagen, ich habe auch bisher nur hochmotivierte HemCC bei den Johannitern kennengelernt. Also es macht halt echt unglaublich Spaß, da mal in eine andere Welt einzutauchen. Das ist ja für mich auf einmal was ganz anderes. Ist im Endeffekt der gleiche Job, aber in einer ganz anderen Umgebung, mit ganz anderen Druckgebern, sage ich jetzt mal verschärft, also anderen Treibern, aber halt auch einem sehr schönen, freundlichen Umfeld. Also ich fühle mich da sehr wohl und ich habe immer Spaß, wenn ich da bin, in Gießen. Ich bin irgendwie so ein Einsatzverhinderer. Ich habe selten mehr als 2 Einsätze. Bei meiner letzten Rutsche hatte ich auch wieder eine Nullernacht, wo gar nichts reinkam. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich nicht fliegen darf, aber ich würde mir da das eine oder andere mehr wünschen.
Das fing doch in deiner Supervision schon an. Weißt du, da gibt es auch das Foto, was ich von dir gemacht habe, wie du den Melder anbetest da auf dem Tisch. Es ist aber bei mir in letzter Zeit auch. Also keine Ahnung, ich hatte jetzt auch 2 Nullerschichten und dann nur mal 1, vielleicht mal 2 in Gießen. Ne? Und dann übernimmt mein Kollege, bam, 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 in der Nachtschicht, räumt er alles ab. Ja, und ich komme am nächsten Morgen hin, okay, ich warte mal bis zum Nachmittag, bis der Erste kommt. Ja, und dann kommt wieder mein Kollege nachts, bam, bam, bam. Und ich weiß, wenn wir 2 getauscht hätten, wäre der am Tag viel geflogen und ich nachts nichts. Also irgendwie im Moment, ich weiß auch nicht, ja. Wir können es uns ja nicht aussuchen. Es kommt ja, wie es kommt, wie es halt so ist und dann,
nee, dann und
leben wir damit sozusagen.
Es ist ja auch eigentlich gar nicht schlimm, wenn der Rettungshubschrauber nicht fliegt. Das heißt ja, den Leuten geht es nicht ganz so schlecht gerade. Also ich rede mir das jetzt einfach mal schön.
Ja, das ist richtig. Es passiert ja immer irgendwie was, aber dann eben einfach nicht bei uns in der Nähe. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so Schlimmes. Das sage ich ja auch immer, wo wir hinfliegen, weil wir einfach nur jemanden, der stabil und ich sag mal, fast gesund im Krankenhaus liegt, den wir einfach nur in ein anderes Krankenhaus fliegen, so ungefähr. Ne? So, oder in die Reha oder sowas. Ist nicht immer schlimm, wenn wir kommen. Kann manchmal schlimmer sein, aber kann auch einfach nur eine Verlegung sein. Ja. Mhm. Gibt's auch, dass die nachts um 2 manchmal auf die Idee kommen, ach, warte mal, wir verlegen den jetzt mal in ein anderes Krankenhaus. Okay. Machen wir, kein Problem. Na, super. Ja, Tim, ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, da könnten wir, glaube ich, noch 4 füllen.
Ja, aber müssen wir ja gar nicht, weil dann können die Leute einfach beim nächsten Mal wieder einschalten und wir quatschen weiter.
Genau, so machen wir das. Da fällt mir sicherlich noch einiges zu einsetzen ein.
Ja.
Dann danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir, dass du dir die Zeit in deinem Urlaub genommen hast.
Ja, sehr gerne doch. Hallo? Mache ich doch sehr gerne, na klar. Und dann freue ich mich, dich bald wiederzusehen. Ich hatte ja gehofft, dass wir uns auf der Aero sehen. Jetzt ist die Aero ja dann eh schon vorbei, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Aber das müssen wir dann unbedingt nochmal nachholen, dass wir uns irgendwie sehen.
Ja, das kriegen wir hin.
Super. Alles klar, Tim. Dann pass auf dich auf.
Ja, du auch, ihr da draußen auch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und erhol dich noch gut, Andreas.
Vielen Dank, du auch. Viele Grüße an alle da draußen und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.